So, hallo. Heute geht's um Baustelle. Und ich brauche mal direkt meine zwei Helfer, weil ich habe euch was mitgebracht. Vielen Dank. So, ich habe euch wen mitgebracht. Er hat leider keinen Namen. Man könnte meinen, das ist einer der Weisen aus dem Morgenland, die zu Jesus gekommen sind. Aber das ist nicht so. Es ist ein Bauarbeiter. Aber er sieht noch nicht aus wie ein Bauarbeiter. Deswegen die Frage an euch: Was braucht man denn alles auf einer Baustelle? Werkzeug. Was? Ein Helm. Ja, das ist ein gutes Stichwort. So, ein Helm. So. Was hat noch? Schutzkleidung? Ja, zumindest eine Warnweste habe ich. So. Was noch? Sehr gut. Ja, ihr habt den schon hier gesehen, das ist unfair. So, der sieht schon ganz gut aus, denke ich. Aber ich habe mir überlegt, wir sind ja alle irgendwie Bauarbeiter. Deswegen, um euch so ein bisschen ganzheitlich in die Predigt mit reinzunehmen, dürfen jetzt mal die Helfer noch mal kommen und jeder, der möchte, darf Teil des Teams werden. Ihr dürft einfach die Hand heben, dann bekommt ihr einen Helm oder eine Weste, damit ihr so richtig eintauchen könnt in die Predigt heute. Geht einfach rum und verteilt die so. So, meldet euch. Klasse. Bei den Helmen könnte auch ein bisschen Staub dran sein. Sind alle ausgestattet? Sehr gut. Nee, das war's. Vielen Dank euch. Am besten am Ausgang später wieder abgeben, sonst kriege ich bestimmt Ärger. Ja, bevor wir in den Bibeltext gleich reinschauen, den wir eben schon von Thomas gehört haben, möchte ich so ein paar Gedanken vorschieben. Und zwar, habt ihr es jetzt schon geahnt, geht es heute um Baustelle, um die Baustelle, die die Gemeinde ist. Und Baustelle klingt ja irgendwie nach Arbeit und das ist auch so. Aber bevor es bei Gott um Arbeit geht, ist eins ganz wichtig. Und zwar das, dass man bei Jesus ankommt, dass man bei ihm zu Hause findet, dass man sich bei ihm geborgen fühlt, dass man einfach erstmal sein darf und nicht gleich losarbeiten muss. Und unser Leben ist ja manchmal auch wie so eine Baustelle. Da gestalten wir vieles, da bauen wir, da haben wir Ideen, da tüfteln wir und basteln, dass unser Leben so irgendwie sich so entfaltet und uns gefällt. Und wenn wir aber zu Jesus kommen, als allererstes, dann ist es wie so ein Baustellenwechsel, der stattfindet. Dann gehen wir von unserer Baustelle des Lebens, wechseln wir auf die Baustelle Gottes. Das ist dann eine ganz einschneidende Veränderung. Dann arbeiten wir nicht länger an unserem eigenen Leben. Dann geht es nicht länger darum, möglichst schön, möglichst weit, möglichst besonders, sondern dann ist unser Leben davon bestimmt, zu fragen, was ist Gottes Idee? Dann baue nicht länger ich selber mein Leben, sondern Jesus baut dann mein Leben, indem ich bei Gott mitmache. Das ist so eine ganz wichtige Grundlage, so eine ganz grundlegende Sache, die wir verstehen müssen, wenn es um Baustelle geht, wenn es um Gottes Baustelle geht. Dann bin nicht länger ich der Bauherr, sondern Gott. Und das hat dann ganz weitreichende Veränderungen, habe ich gerade schon gesagt. Unser eigenes Leben zu gestalten, das ist für mich selber, vielleicht noch für meine Familie oder für Freunde, und das ist gut. Aber bei Gott mitzuarbeiten ist eine ganz andere Ebene, weil da geht es um so viel mehr. Da geht es nicht mehr um mich, sondern da geht es um so ein großes, weltumspannendes Projekt, in das Gott uns mit hineingibt. Und das gibt dann zum Beispiel auch einen ganz anderen Sinn im Leben. Und wenn man von der einen Baustelle zur anderen wechselt, dann verändern sich auch die Spielregeln. Ich habe schon gesagt, in unserem Leben geht es ganz oft so um Leistung in der Gesellschaft. Dann ist wichtig, was für ein Auto man fährt, wo man in Urlaub hingeht und so weiter. Bei Gott zählen aber ganz andere Dinge. Da sind ganz andere Spielregeln. Da geht es um Nähe, um Beziehung, um was Unvergängliches. So viel zur Vorbemerkung. Ihr habt ja den Bibeltext gerade schon gehört und Thomas hat es netterweise direkt am Anfang gesagt. Das ist ein Brief gewesen von Paulus an eine Gemeinde in Korinth, so ist der Name, im alten Griechenland. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde, weil es ein paar Schwierigkeiten gibt, weil es Meinungsverschiedenheiten gibt zwischen Leuten in dieser Gemeinde. Und Paulus war der Gemeindegründer dieser Gemeinde. Er ist dort gewesen, hat gepredigt, Leute sind zu Jesus gekommen und die Gemeinde ist entstanden. Und mit der Zeit, als Paulus dann gegangen war und andere Leute die Aufgabe der Leitung übernommen haben, als das so weiter gewachsen ist, sich weiterentwickelt hat, sind Meinungsverschiedenheiten aufgekommen. Weil die Frage war, wer macht das denn jetzt richtig? Machen wir es so wie Paulus oder so wie die anderen? Oder wir sind besonders heilig, wir machen es so wie Jesus. Und Paulus schreibt in diesem Brief, dass er da eigentlich ein bisschen traurig drüber ist, weil es so schön wäre, wenn sie verstehen würden, dass es eben nicht länger darum geht, das eigene Reich zu bauen, eigene Ideen umzusetzen, sondern Gott ist doch der Baumeister, Gott ist doch der, der alles in der Hand hat. Und Paulus wünscht sich, dass die Leute in dieser Gemeinde mündig werden, dass sie verinnerlichen, was dieser Baustellenwechsel für ihr Leben ganz konkret bedeutet. Und Paulus ist sich ganz klar darüber, dass das gar nicht so leicht ist, wirklich konstant in dieser neuen Baustelle zu bleiben, weil es wie immer wieder so Rückfälle gibt. Dann kommen eigene Ideen und lenken ab von dem, was vielleicht Gott vorhat. Es ist auf jeden Fall klar, so einfach ist es gar nicht, in der Baustelle Gottes unterwegs zu sein. Und ihm ist es ein Anliegen, dass sie das in ihrem Alltag, in der Gemeinde, in dem Miteinander, dass sie das verinnerlichen. Und die Frage ist, als allererstes, wollen wir auf dieser Baustelle Gottes mitarbeiten? Das ist eine ganz persönliche Frage, die sich jeder von uns stellen muss. Wollen wir mitarbeiten und dann auch tun wir es? Und dann Stück für Stück abzulegen, was alt ist und immer mehr hineinzuwachsen in das, was von Gott gedacht ist. Und da steigen wir jetzt in den Bibeltext ein. Ich lese nochmal die Verse 9 bis 10. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Ich habe gerade schon gesagt, Paulus nimmt also Bezug auf diese Situation in der Gemeinde damals. Er hat die Gemeinde gegründet und andere haben weitergemacht. Und das ist ja auch gut so. Und diese Meinungsverschiedenheiten, die dort in der Gemeinde waren, die sind halt nicht so gut. Aber wenn wir ehrlich sind, können wir an der Stelle vielleicht schon so einen ersten Schritt gehen und verstehen, dass es bei uns manchmal auch so ist, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, die sich entgegenstehen, die es schwierig machen, in der Gemeinde zusammen unterwegs zu sein. Also ich glaube, Paulus spricht da auch genau in unsere Situation, genau in unser ganz eigenes Leben. Und dann kommt diese Aufforderung von Paulus. Jeder aber achte darauf, wie er darauf aufbaut. Ich habe das eben schon gesagt, jeder von uns, der Teil vom Mitarbeiterteam, vom Bauteam Gottes sein möchte, der hat seinen Platz in der Gemeinde als Teil dieses Teams. Und dementsprechend ist jeder von uns involviert in diese Sache. Jeder von uns ist gefragt. Es gibt keinen, der sich rausnehmen kann und sagen kann, will ich nicht, möchte ich nicht. Sondern Gott möchte dich in seinem Team haben. Gott möchte, dass wir gemeinsam hier als Kreuzkirche und auch über unsere Grenzen hinaus uns einbetten in dieses Bauteam Gottes. Und klar ist natürlich, dass nicht jeder dieselbe Aufgabe übernimmt in diesem Team. Der eine kann vielleicht das eine besser, der andere das andere. Und so findet jeder seinen Platz. Mir persönlich geht das so. Jetzt mit dieser Aufforderung, jeder ist gefragt, du bist gefragt, dass es da so gewisse Herzensregungen gibt. Mir geht es manchmal so, dass ich, wenn ich von Gott höre, dass ich irgendwas tun soll, dass sich mein Herz regt und es in mir so der Gedanke kommt, ich bin ja vielleicht gar nicht dafür geeignet. Vielleicht bin ich gar nicht der Richtige dafür. Soll ich mich jetzt in dieser Aufgabe wirklich von Gott gebrauchen lassen? Soll vielleicht doch lieber jemand anders machen? Oder auch, dass mir es gerade halt einfach nicht passt. Das kommt mir jetzt so ungelegen. Und Gott, wenn es dir doch so wichtig ist, dann kannst du es auch jemand anderen schicken. Ich habe gerade einfach so viel zu tun. Und man könnte meinen, dass es doch so sein müsste, dass Gott da Verständnis hat. Dass er doch da Rücksicht nimmt und doch versteht, wie es uns geht. Dann gibt es vielleicht noch eine zweite Regung unseres Herzens, die kenne ich zumindest auch, dass ich manchmal denke, ich weiß, wie es geht. Ich weiß ganz genau, wie das jetzt gehandhabt werden müsste, diese oder jene Situation. Ich habe die perfekte Lösung dafür und alle anderen haben nicht den Einblick so wie ich. Und jetzt bin ich da und jetzt geht's richtig los. Ich muss da selber ein bisschen lachen, weil es eigentlich völlig blöd ist. Und was man da im Prinzip denkt, ist ja, dass Gott auf mich nur angewiesen war. Mit den anderen hat Gott es nicht hinbekommen. Aber jetzt mit mir, da geht's richtig los. So, ganz schnell sind wir da dabei, dass wir bei den anderen recht gut identifizieren können, wo der andere vom Pferd fällt. Aber die eigentlich wichtige Frage ist ja, wo stehe ich da? Bin ich der, der direkt los will, der direkt die perfekte Lösung hat und Gott gar nicht mehr gefragt werden muss? Habe ich die perfekten Antworten im Leben? Oder bin ich vielleicht der, der sich zurückhält, der gar nicht bereit ist, sich von Gott rufen zu lassen? Was ich da als Zuspruch habe für genau beide Kategorien, ist zum einen, dass derjenige, der sich zurückzieht, der vielleicht auch Angst hat, das sucht man sich ja nicht aus. Das ist ja durch Erfahrung geprägt. Das ist ja auch ganz oft was mit Ängsten und Sorgen und Dingen verbunden ist, die nicht so leicht zu handhaben sind. Aber wenn ich dich jetzt auffordere, dass du dich von Gott doch rufen lässt, dann musst du unbedingt wissen, dass Gott nicht der Tyrann ist, der dich zwingen will, irgendwas zu tun. Aber wäre es nicht besser, Gott, den Schöpfer, deinen Schöpfer, zu fragen, was er möchte, egal wie es dir geht, egal wie du dich fühlst, egal ob es dir jetzt passt oder nicht. Aber diesen Mut aufzubringen, Gott zu fragen, was er zu sagen hat und ihn entscheiden zu lassen, ob es jetzt dran ist, irgendeinen Dienst zu tun oder ob er vielleicht auch so wie er ist, manchmal sagt, nee, das ist in Ordnung, du darfst einfach still sein, du musst nichts tun, du darfst einfach sein, aber es Gott entscheiden zu lassen und nicht diese Entscheidung in das eigene Leben zu ziehen. Und für die Übermotivierten, die Ansage, Gott will dich ja gebrauchen, das ist ja gar keine Frage. Er freut sich ja darüber, wenn wir Motivation und Elan haben, uns einzubringen, Ideen haben, Dinge sehen, die vielleicht kein anderer sieht. Aber er ist eben der Baumeister und nicht wir. Er entscheidet in unserem Leben, in der Gemeinde, was Sache ist, wo es gut ist, aktiv zu werden und wo es vielleicht auch besser ist, ruhig zu bleiben, wen anderes ranzulassen oder es einfach erstmal Gott zu überlassen. Weil ich ganz davon überzeugt bin, dass sowohl bei der Zurückhaltung, auch bei der großen Motivation die Frage ist, ob du bereit bist, so eine willige Bereitschaft Gott gegenüber zu bringen. Also bereit zu sein, auf Gott zu hören. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn wir diese Bereitschaft bringen, dass er uns dann an die Orte führt, wo wir mit unseren Begabungen, die er uns ja gegeben hat, uns einbringen können. Und er uns unbedingt dabei haben möchte in seinem Team. Ich habe dazu noch ein Bild, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Vielleicht kennt man von der einen oder anderen Baustelle so eine Situation. Das wären jetzt quasi ganz viele, die sich lieber zurückhalten und einer, der ganz motiviert ist. Und wenn der eine, der motiviert ist, jetzt aber auch noch einfach sein eigenes Ding macht, weil er eine besonders gute Idee hat und gar nicht Gott gefragt wird, wo es lang gehen soll, dann wird da nicht unbedingt Reich Gottes gebaut, sondern Menschenwerk. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bereit sind, auf Gott zu hören, wo er uns haben möchte. Und jeder Einzelne von uns eben seine persönliche Verantwortung übernehmen muss, seinen persönlichen Platz, den Gott genau dir gibt, dafür bist du verantwortlich. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, für die Schüler vielleicht schon eine Mathevorbereitung, Mengentheorie. Aber was ich damit deutlich machen möchte, ist, dass, stellt euch vor, das Weiße, das ist eigentlich ein bisschen zu klein dargestellt, das Weiße, der weiße Rahmen, ist Gottes Einflussbereich. Der müsste eigentlich alles abdecken, fällt mir gerade auf. Gott ist ja allmächtig. Und in diesem Herrschaftsbereich Gottes gibt der Menschen, gibt der Gemeinde eine Verantwortung, gibt er einen Bereich, wo er Menschen anvertraut, zu gestalten. Und in diesem grünen Bereich ist dann der blaue Bereich, der vielleicht ein Bereich ist, wo du dich in der Gemeinde einbringst. Und dann ist da noch dieser orangene Kringel, der Kreis, der deine Verantwortung ist, dein Teil in der Gemeinde, in einem Bereich, in dem du dich vielleicht einbringst und im gesamten Herrschaftsbereich Gottes hast du eine Verantwortung, die Gott dir anvertraut. Und da ist jetzt die Frage, du hast diese Verantwortung für diesen Bereich. Das kann vielleicht für den einen wieder genau zu dieser Überwältigung führen, sich zurückzuziehen. Für den anderen vielleicht zu der Motivation, okay, mit diesem Bereich mache ich dieses und jenes, ich habe schon den Plan. Vielleicht auch Graustufen dazwischen. Aber die Frage, der wir jetzt nachgehen wollen im Text ist, wie können wir verantwortlich diesen Bereich gestalten, den Gott uns ganz persönlich anvertraut? Und dafür lese ich weiter die Verse 10 und 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Jetzt habe ich nur den Vers 11 gelesen. Ups, ich lese nochmal. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein... Vielen Dank. Entschuldigung. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand einen Grund, auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut. Die Grundlage ist Jesus. Das wird ganz deutlich. Und an Jesus misst sich alles, was wir tun. An Jesus misst sich, was gut und was nicht so gut ist. An Jesus misst sich, ob wir dieser Verantwortung, die Gott uns zutraut, gerecht werden oder nicht. Und dann ist diese Frage, was ist denn dieser Maßstab, was ist denn dieser Grundstein genauer? Und ich möchte dafür mit euch in eine weitere Bibelstelle schauen, die in Philipper 2, Vers 5 bis 11 steht. Und ich lese einfach mal vor, weil die Bibelstelle mir so besonders wichtig ist für die Predigt. Lade ich euch ein, auch gern die Augen zu schließen und auf Jesus zu schauen dabei. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Jesus Christus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm es auf sich, das Dasein eines Sklaven, wurde dem Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Damit hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie all derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn wir uns also fragen, wie können wir dieser Verantwortung gerecht werden, den Bereich, den Gott uns anvertraut, zu gestalten, auszufüllen, so dass es Gott ehrt, wie können wir mit Gold bauen, dass es gut ist? Dann ist als allererstes die Frage, wie hat Jesus denn gelebt? Was hat er denn vorgelebt? Wie ist Jesus dieser Grundstein? Wie ist sein Wesen? Und in dieser Bibelstelle wird es so schön wie vielleicht nirgends anders in der Bibel deutlich, dass Jesus so viel auf sich genommen hat, dass er so einen weiten Weg gegangen ist, uns nahe zu kommen, Gott gehorsam zu sein, auf sich zu nehmen, Mensch zu werden. An der Stelle heißt es ja, nicht wie an einer Beute festzuhalten, dass er Gott gleich ist, sondern er ist uns Menschen gleich geworden. Er hat so viel aufgegeben, er hat so viel aufgeopfert für uns. Und so sind wir gefragt, was geben wir auf? Und wo können wir Gott gehorsam sein? Wo ruft uns Gott? Wo zeigt er uns Wege, die Gott uns führen möchte, denen wir nachgehen können? Und an der Stelle merke ich, dass es ganz schön viel mit Stolz zu tun hat. Dass ich gefragt bin, wieder mein Stolz, mein altes Leben aufzugeben und mich vor Gott zu beugen, seinen Wegen zu vertrauen und nicht länger auf meine eigene Weisheit zu vertrauen. Und genauso ist es da wichtig und notwendig, auf Gottes Stimme zu hören. Jesus war gehorsam. Jesus hat die Stimme des Vaters gehört. Und genauso dürfen wir das auch üben, auf Gottes Stimme zu hören, auf die Stimme des Vaters zu hören, mit ihm vertraut zu werden. Und das setzt voraus, dass wir als allererstes fragen, dass wir eine Antwort erwarten, dass wir nicht in den luftleeren Raum hineinfragen, sondern Gott ganz persönlich adressieren. Ihn fragen, was ist dein Wille? Ich will deinen Willen tun, zeig mir deinen Willen. Weil das ist jetzt vielleicht die herausforderndste Stelle, zumindest für mich, weil ich davon überzeugt bin, dass die Bibelstelle uns darauf aufmerksam macht, dass wir nicht nur mit gutem Willen da weiterkommen. Ich glaube, dass guter Wille uns bei Gott nicht weiterbringt. Wenn wir wollen, ist es gut. Aber der gute Wille ist immer noch mein Wille. Und deswegen ist dieses sich vor Gott beugen, abzulegen, was ich will und anzunehmen, was Gott will, auch wenn es mir entgegensteht, das ist essentiell wichtig. Und darum können wir sehr wohl Gott bitten, darum können wir beten, dass Gott uns den Willen schenkt, uns ihm hinzugeben, ihn zu ehren, selbst dann, wenn es meinem eigenen Herzen, meinem eigenen Wesen, meinen Gefühlen entgegensteht. Und das kostet dann auch unter Umständen was. Aber Gott ist ja der, der nur gute Gedanken hat, der alles im Blick hat, was selbst wir nicht im Blick haben. Er ist der, der uns formt, der uns erfüllt, der uns Sinn gibt, der uns verwandelt, dass wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt erkennen, dass Gottes Wille dann doch gut war, selbst wenn wir in dem Moment damit nichts anfangen konnten. Ich möchte nochmal zurück auf den ersten Korintherbrief, wo es ja dann noch heißt, und ich lese es einfach auch nochmal, die Verse 13 bis 15. So wird das Werk eines jeden offenbart werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ganz wichtig ist mir an der Stelle nochmal, es geht nicht um diese grundlegende Ebene, bin ich gerettet oder nicht, bin ich Teil der Familie Gottes oder nicht. Da geht es nie um Leistung. Und wie wir jetzt gehört haben, geht es ja auch bei dieser Verantwortung, die Gott uns zutraut, nicht um meine Leistung, die ich bringe, sondern die Nähe zu Gott, das Vertrauen, dass er gute Wege hat, die ich nicht verstehe, aber denen ich folge. Man könnte auch ganz einfach sagen, meine Verantwortung ist, Gott diesen Platz in dieser Grafik zurückzugeben, ihn den immer wieder hinzuhalten, sodass Gott das als gut befindet, sodass er das füllt und das von so unvergänglichem Wert ist, eben wie Gold und nicht, was das verbrennt, nicht, was das so einen kurzfristigen schönen Moment geschaffen hat oder ein kurzfristiges, ein tolles Ding, was gut aussieht, aber innen drin eigentlich von Maden zerfressen war. Das ist wirklich, was ist, das Gott ehrt, das Gottes Wesen widerspiegelt, das dem, wie wir es in der Philipperstelle gelesen haben, so die Hingabe, die Liebe Gottes widerspiegelt. Das ist eigentlich den ganzen Wunsch, den ich habe. euch das schön vor Augen zu malen, dass ihr Sehnsucht danach habt, mitzubauen als Bauarbeiter im Reich Gottes. Und den Bereich, den Gott euch anvertraut, ihm immer wieder zur Verfügung zu stellen. Zu fragen, Gott, was ist dein Wille dafür? Auch zu sagen, Gott, immer wieder habe ich eigene Ideen. Ist das gut, wenn ich die einbringe? Ist es gut, wenn ich was sage? Oder ist es dran, ruhig zu sein? Gott zu fragen, darf ich aktiv werden? Und ihm in allem damit zu ehren, Teil der Gemeinde zu sein, Teil des Mitarbeiterteams zu sein. Ich möchte euch einladen, jetzt für das Ende der Predigt ganz persönlich da nochmal drüber nachzudenken und das mit in die Lobpreiszeit zu nehmen. Auf welcher Seite fällst du vielleicht eher vom Pferd? Bist du eher ganz schnell dabei, dich einzubringen, motiviert, Ideen zu teilen, voranzusprinten? Und ist das vielleicht eine gewisse Gefahr, da eher auf Gott hören zu sollen, zuerst zu beten, zu fragen, ist das jetzt gut, diese Idee, oder nochmal kurz innezuhalten? Oder bist du eher auf der Seite, ich traue mich gar nicht. Gott, du willst mich da haben? Und dann hör das nochmal, dass Gott der liebevolle Vater ist, der dich dabei haben will, der in dich auch Dinge reingelegt hat, die er gebrauchen möchte. Und sei mutiger. Aus dem Fragen Gottes heraus bereitwillig dich einzubringen. Weil dann, ich habe noch mal zum Schluss ein kleines Bildchen, so aus beiden Seiten, wir zusammenkommen zu dieser bereitwilligen, hingegebenen Bereitschaft, Gott zu fragen, ihn zu bestürmen, wo möchtest du, dass wir was bewegen können? Wo möchtest du, Gott, dass wir aktiv werden? Und ich glaube, das passiert schon ganz viel unter uns und das freut ihn. Und er freut sich, wenn wir immer wieder umdenken lernen und unsere alten Muster abzulegen, vom Alten ins Neue. Und mit ganzem Einsatz und allem, was wir haben, dabei zu sein. Amen.